In der heutigen Folge geht es um das Thema stärkenorientierte Führung. Zu Gast ist Dr. Nico Rose, ein im deutschsprachigen Raum führender Experte für positive Psychologie. Nico beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie wir mehr Sinn und Erfüllung in unsere berufliche Tätigkeit bringen können. In dieser Folge tauchen wir daher tief in das Thema Stärkenorientierung ein. Er erläutert uns, warum es wichtig ist, zunächst die eigenen Stärken zu erkennen und wie sie authentisch in den Arbeitsalltag integriert werden können. Dabei teilt er viele persönliche Erfahrungen und Einblicke aus seiner eigenen Entwicklung und zeigt, wie Stärkenorientierung nicht nur die Motivation, sondern auch die Erfüllung im Beruf steigern kann. In diesem Zusammenhang gehen wir gemeinsam auch der Frage nach, was den Unterschied zwischen Stärken und Kompetenzen ausmacht. Stärken sind hier mehr als bloße Fähigkeiten. Anschließend werfen wir einen Blick auf die Stärkenorientierung im Führungskontext. Hier beleuchten wir die Frage, was können Führungskräfte tun, um Stärken der eigenen Mitarbeitenden deutlicher wahrzunehmen und wie können diese anschließend zum Einsatz gebracht werden. Vertiefend gehen wir zudem noch auf das PERMA-Modell von Martin Seligman aus der positiven Psychologie ein und beleuchten insbesondere das Meaning, also den Sinn, nochmal deutlich spezifischer. Insgesamt bietet die Folge eine Vielzahl von versteckten, aber auch expliziten Tipps und Kniffen, die insbesondere für Führungskräfte einen großen Mehrwert bieten können. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Nico Rose im Zufrieden arbeiten Podcast. Du bist Autor von mittlerweile 8 Büchern zum Thema Führung, Coaching, positive Psychologie und, das ist, glaube ich, ein spannender Aspekt, Heavy Metal. Vielleicht gehen wir da nachher nochmal ganz kurz drauf ein, wie es zu dieser wilden Kombination kommt. Deine Tätigkeit bezeichnest du bei LinkedIn als gemischte Tüte. Auch das ist spannend. Machst da die verschiedensten Aspekte. Du bist als Speaker tätig, Moderator und als Coach. Ich folge dir ja schon ein bisschen länger auf LinkedIn, früher auch als Professor für Organisationspsychologie. Das hast du dann wirksam auf LinkedIn auch begleitet, wie du dir da einen Schlussstrich drunter gezogen hast. Werden wir aber vielleicht ja gleich noch ein paar Sätze zu hören. Ich würde dich einladen, so wie alle Gäste, die hier im Podcast waren, einmal ein paar Worte zu dir zu verlieren und gerne darauf hinzuführen, wie du zu deiner aktuellen Rolle gekommen bist.
Okay. Ja, meine Rolle, ich weiß gar nicht, ob ich die schon gefunden habe. Ich bin ja jetzt komplett selbstständig seit 3 Jahren. Das klingt immer so langweilig. Also früher habe ich gesagt, ich war Professor. Da hat jeder verstanden, was man macht. Davor habe ich eine Zeit lang bei auch größeren namhaften Unternehmen gearbeitet. Unter anderem 8 Jahre bei Bertelsmann in Gütersloh und mal ein bisschen bei L'Oréal, weil ich es mir wert war. Das war der erste Job nach der Uni. Und das haben immer die Leute verstanden und jetzt bin ich eben einfach, ich will immer sagen, nur noch selbstständig. Ich bin von Haus aus Psychologe. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal ein paar Jahre meine Seminar-Junkie-Phase gehabt, so nenne ich das immer, also ganz viele Coaching-Ausbildungen am Stück. Und was man bei mir sonst noch wissen muss, Doktor ist da allerdings an einem Lehrstuhl für Controlling geschrieben. Also ich war damals noch sehr karriereorientiert nach den ersten 2 Berufsjahren bei L'Oréal und hatte das Gefühl, dass ich jetzt nur mit Psychologie in der Wirtschaft nicht so richtig weiterkomme und habe mir deswegen dann fachfremd einen BWL-Doktorvater gesucht. Und dann sollte es noch eine Uni mit einem tollen Namen sein. Und dann war ich beim Thema leider so gar nicht mehr wählerisch und bin dann eben an einem Lehrstuhl für Controlling gelandet. Ist aber heute gar nicht so verkehrt in der Rückschau, weil mir das, glaube ich, hilft, diese ja scheinbar weichen psychologischen Themen, mit denen ich manchmal daherkomme, mit der betriebswirtschaftlichen Perspektive ganz gut zu verheiraten. Also ich spreche meistens mit vor für Führungskräfte aus der Wirtschaft und ab einer gewissen Flughöhe interessiert dann natürlich schon immer auch die Frage, was kommt denn unten bei raus. Also es war kein freudvolles Erlebnis, diese 4,5 Jahre. Ich habe auch relativ viel getan in der Zeit, um nicht an der Promotion schreiben zu müssen. Ich nenne das heute immer positives Prokrastinieren. Also das erste Buchmanuskript, was ich geschrieben habe, habe ich zum Beispiel eigentlich nur deswegen geschrieben, weil ich nicht eine Doktorarbeit schreiben wollte. Und so kommen dann eben über Umwege manchmal doch schöne Dinge zusammen. Ich habe neben der Promotion aber auch ein paar Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, bin jetzt schon sehr lange mit dem Thema Coaching unterwegs. Und irgendwann war ich es halt leid, nach dem roten Faden in meinem Lebenslauf zu suchen. Und daher kommt auch so ein bisschen dieser Begriff gemischte Tüte. Ich weiß gar nicht, ob man das überall so kennt, aber ich komme aus dem Ruhrpott, aus Hamm. Und früher war das echt noch so, da hat einen der Opa dann noch zum Zigarettenholen geschickt, ne, an die Bude oder an Kiosk, da ging das noch. Und mit dem Wechselgeld hast du dann da aus diesen kleinen Döschen so Weingummi zusammengesucht. Und das fand ich immer ganz toll. Und das war eben diese gemischte Tüte. Und jetzt habe ich mit 46 gemerkt, ich bin auch eine gemischte Tüte und habe das neulich auf LinkedIn geschrieben. So, Punkt.
Ja, spannend. Also ich kenne die gemischte Tüte auch noch von Kioskbesuchen von damals. Bei uns gab es das immer im Hockeyverein, gab es immer die entsprechende Option, die gemischte Tüte zu wählen. Und ja, das war immer die große Freude, nach dem Training einmal da hochzugehen. Steigen wir mal ins Thema ein. Positive Psychologie ist ja so ein bisschen das Thema, was oben drüber steht bei dir. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich sag mal, als du studiert hast, war das ja wahrscheinlich noch nicht das ganz große Ding. Das ist ja dann erst später gekommen und in der Größe, wie es heute ist, auch in der Breite, wie es heute ist, gab es das ja damals noch gar nicht. Was hat dich dazu bewegt? Wie bist du dahin gekommen, das zu deinem Kernthema zu machen?
Also erstmal, du hast völlig recht. Ich habe 2004 meinen Abschluss gemacht. Da gab es das in dem Sinne zumindest in Europa noch überhaupt nicht. Da war das gerade erst so in den Kinderschuhen in den USA. Und bei mir hat der Einstieg ein bisschen was zu tun mit dem, was ich eben schon erzählt habe, nämlich mit meinem ersten Buch. Ich hatte eigentlich angefangen, ein Buch über meine ersten Erfahrungen so im Coaching zu schreiben und habe tatsächlich auch ein kleines Forschungsprojekt nebenbei gefahren und habe dann eben angefangen, das Manuskript runterzuschreiben. Und relativ spät, als das Buch eigentlich schon fast fertig war, bin ich bei der Recherche auf ein anderes Buch gestoßen und das hieß damals The How of Happiness. Und das war so eines der ersten wirklich weit bekannten Bücher, die sich mit der frühen positiven Psychologie beschäftigt haben. Ich hatte das eben gar nicht gehört. Und wenn man ja mal ein bisschen an Forschung interessiert ist, dann blättert man ja mal vielleicht nach hinten und guckt sich die Quellenangaben an. Und auf einmal ist da für mich wirklich so eine neue Welt aufgegangen. Also ganz viele Themen, die mich sowieso immer schon begeistert haben, sei es jetzt Coaching, allgemein Begleitung, Entwicklung von Menschen. Aber wir wissen ja, dass vieles von denen, das da draußen existiert, ohne jetzt das böse zu meinen, aber häufig auf sehr wackeligen Füßen steht, was die wissenschaftliche Fundierung betrifft. Und das hat mich eben total angefixt. Also diese Themen und das aber durch die Brille einer, ja wirklich, ich sage jetzt mal Hardcore-empirischen Wissenschaft. Psychologie ist natürlich niemals irgendwie so vergleichbar mit Physik oder Naturwissenschaften, aber trotzdem dieser starke Forschungsschwerpunkt, das hat mich einfach fasziniert. Und dann habe ich mich angefangen, da einzulesen und habe in der Folge wirklich das Buch auch nochmal komplett umgeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, mir fehlt da irgendwas. Und dann ist das, glaube ich, 2012 eigentlich erst später rausgekommen, hieß dann Lizenz zur Zufriedenheit und war, glaube ich, eines der ersten deutschsprachigen Bücher mit einem klaren Fokus auf die positive Psychologie. Und dann ist noch was passiert, etwas später, auch glaube bei der Recherche, bin ich dann auf eines von den Büchern von Martin Seligman gestoßen, der ja sowas wie der Spiritus Rector und Begründer dieser akademischen Richtung ist. Das Buch heißt Flourish. Ist eigentlich, Verzeihung, ein Scheißbuch. Also es ist so zwei, ja. Ich hab Marty ganz lieb, aber das Buch ist so, die ersten 2-3 Kapitel sind halt wirklich so Zusammenfassung, was bisher geschah. Und danach ist es eigentlich eine Werbebroschüre. Hat aber gewährt, also so, das mache ich hier mit den und den Firmen und das mache ich mit dem Militär. Und dann kam übrigens aber eben auch ein Kapitel. Und hier ist übrigens mein toller, geiler Studiengang an der University of Pennsylvania. Also damals, sprechen wir von 2011, 2012, gab es wirklich nur einen offiziellen Masterstudiengang auf dem ganzen Planeten. Bei ihm an der University of Pennsylvania. Dann habe ich mir das online mal angeschaut, habe das Preisschild gesehen und habe gedacht, okay, man wird ja noch Träume haben dürfen. Und zwei, drei, vier Jahre später ist der Traum aber Wirklichkeit geworden. Ich hatte dann nach der Promotion 2010 bei Bertelsmann angefangen und hatte einen wirklich ganz, ganz tollen Chef aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und der hat es mir dann tatsächlich ermöglicht, also mit sehr großzügiger finanzieller Unterstützung, 2013 und 14 berufsbegleitend nochmal diesen Masterstudiengang zu absolvieren. Also das ist schon, muss man sich jetzt vorstellen, in Ivy League, das ist schon ein bisschen teurer. Und man musste immer einmal im Monat dahin pendeln und drei, vier Tage vor Ort und zwischendurch dann eben ganz viel virtuelle Gruppenarbeiten, lesen, Paper schreiben ohne Ende. Jetlag, gerade geheiratet, Kind gekriegt, Haus gebaut. Also dieses Jahr hat mich körperlich komplett zerstört, aber inhaltlich so beseelt und aufgeladen und auch ganz tolle Menschen kennengelernt, also nicht nur die Kommilitonen, sondern auch Forscherinnen und Forscher, dass ich seitdem von diesem Thema so beseelt bin, dass ich eben allen davon erzähle, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Und ich wundere mich gerade, verdammt, es ist dann jetzt auch schon 10 Jahre her. Also, okay.
Aber okay. Aber gelernt beim Großmeister sozusagen der positiven Psychologie, wenn man so sagen möchte. Das, was du gerade beschrieben hast zum Thema Management, Literatur, wenn man es so weit fassen möchte, sieht man in den amerikanischen Büchern häufiger. Ne? Die haben Inhalt teilweise dann für 100 Seiten, aber das Buch sollte 200 Seiten haben. So hat man manchmal das Gefühl, es wird noch mal aufgebläht, bis sozusagen die Verlagsvorgabe für die Seiten erfüllt ist. Hat man manchmal das Gefühl, ob so ist, weiß man jetzt nicht, aber...
Also ich kenne auch viele Bücher, wo es nur für 40 Seiten gereicht hat und dann kommt halt 10-mal das Gleiche nochmal in grün und hier nochmal ein Beispiel, da nochmal ein Beispiel. Ich habe über die Jahre aber auch gelernt, man darf Bücher auch mal weglegen nach 30, 40 Seiten, das ist okay. Meine übrigens auch, also...
ja. Die Kernbotschaft ist ja dann meistens vorher schon durch einen TED-Talk oder was vermittelt worden und dann liest man das Buch und denkt, da muss doch noch mehr dahinter stecken. Und naja, anderes Thema, können wir uns an anderer Stelle vielleicht nochmal drüber unterhalten. Jetzt hast du dich 10 Jahre mit dem Thema positive Psychologie beschäftigt. Was sind so die prägenden Aspekte aus der positiven Psychologie für dich? Was dich am meisten bewegt? Was beschäftigt dich vielleicht auch aktuell am meisten?
Also vielleicht für diejenigen Hörerinnen und Hörer, für die das Thema noch neu ist, gebe ich euch einmal ganz kurz den Überblick. Und zwar machen wir das häufig mit einem Akronym, das nennt sich PERMA. PERMA sind 5 Buchstaben und damit auch 5 inhaltliche Säulen. Das P steht für positive Emotionen. Wie kriegt man mehr davon ins Leben hinein? Wofür sind sie aber auch gut? Also im Sinne von, warum können wir das eigentlich als Spezies? Bei den meisten Emotionen, die sich nicht so gut anfühlen, so Angst, Wut, Trauer, da hat man in der Regel recht schnell verstanden, also warum können wir das, wobei hilft uns das? Diese Frage, warum können wir aber auch glücklich sein, das war bis vor 20, 25 Jahren eigentlich überhaupt kein Thema. Und noch ein Punkt dazu, es geht aber tatsächlich eben, wenn wir sagen positive Emotionen, nicht nur um happy, shiny, lucky Einhorn, sondern eben auch Dankbarkeit, Liebe, Zuneigung, also ganz, ganz breit gedacht. Das sage ich immer einmal gerne vorweg, weil uns manchmal vorgeworfen wird, wir würden alle Leute in so dauergrenzdebile Grinse-Zombies verwandeln wollen. Und das ist es wirklich überhaupt nicht. Also ich bin von Natur aus tatsächlich auch eher ein Depri-Typ, sonst würde ich auch kein Metal hören wahrscheinlich. Aber deswegen einmal, okay, also das E in PERMA steht für Engagement, Engagement. Da geht es ganz viel um Fragen der Motivation, intrinsische Motivation. Wie kann man das bei Menschen auslösen, aufrechterhalten, was natürlich auch für Arbeitgeber durchaus ein wichtiger Aspekt ist. Das R steht für Relationships, also wann, unter welchen Umständen gelingen eigentlich Beziehungen, das ist jetzt im Privatleben oder eben auch auf der Arbeit, also zum Beispiel Führungsbeziehungen. Das M steht für Meaning, also Sinn erleben oder Bedeutungserleben. Wann, unter welchen Umständen erleben Menschen ihr Leben als solches, als von Sinn erfüllt, aber natürlich auch so Teilbereiche wie die Arbeit. Und das A am Ende steht für Achievement oder Accomplishment. Manchmal findet man das so austauschbar. Also auch im weitesten Sinne, wie kann man Menschen helfen, Ziele zu erreichen, durchzuhalten. Ich erinnere mich gerade wieder an meine Doktorarbeit. Also wie kann man Aufwärtsstrecken bewältigen und Umwege, so dass man trotzdem zum Ziel kommt. Und jetzt deine Frage konkret. Also mein Lieblingsbuchstabe aus diesem PERMA-Modell ist der Buchstabe M. Ich habe mich sehr viel mit Sinnfragen im Leben beschäftigt. Zunächst mal für den Eigengebrauch, wie das immer so ist, aber eben auch aus der forschenden Perspektive. Das heißt, in der Zeit, als ich Professor war, habe ich viel mich mit der Frage beschäftigt, welchen Anteil am Sinnerleben der geführten Person, wenn ich die Führungsperson hat. Also Sinn kommt aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen, aber die Frage, wie ich geführt werde, hat da eben auch einen gewissen Einfluss drauf. Und das ist auch eines der Themen, über die ich sehr gerne spreche, wenn ich jetzt Vorträge halte oder ich mache das häufig auch zur Basis von Workshops, weil dieses Sinnerleben für mich sowas ist wie ein, ich nenne es immer gerne, ein Metamotivator. Also es ist, glaube ich, nicht sonderlich sinnstiftend, jetzt Sinn selber anstreben zu wollen. Also wir beide denken jetzt zum Beispiel auch gerade nicht, oh, das ist so sinnvoll, was ich meine. Das muss jetzt unbedingt ganz sinnvoll sein, sondern Sinn hat eine andere Qualität. Das hat was Gefühltes, das hat was mit Denken zu tun, das hat was mit Mustererkennen zu tun. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass da, wo dieses Sinnerleben nicht da ist, das so ist wie ein Stecker, der gezogen wird. Also wenn Menschen irgendwann ganz emphatisch sagen, zum Beispiel bezogen auf eine Beziehung oder eben auf eine Arbeitsbeziehung, das macht doch hier alles keinen Sinn mehr, dann ist das wirklich wie ein Stecker, der gezogen wird. Dann ist die Energie weg, dann geht die Motivation weg. Ohne Motivation kein Engagement, dann geht die Leistung runter und irgendwann guckt man dann auf LinkedIn nach einem neuen Job oder was weiß ich, dreht Däumchen. Deswegen hat mich das Thema Sinn erleben immer sehr fasziniert und tut es auch weiterhin noch.
Was kann denn eine Führungskraft tun, die Sinn erleben unterstützen möchte für Mitarbeitende, die in dem eigenen Führungskontext tätig sind? Also ist es Aufgabe der Führungskraft oder ist es vielleicht auch Aufgabe der Mitarbeitenden, selbst danach zu schauen?
Ja, auf jeden Fall beides. Also erstmal hat das natürlich eine ganz stark subjektive Komponente. Das sieht man daran, dass du eine Person in eine Arbeitssituation hineinpacken kannst und die wird das hochgradig sinnvoll finden. Und eine andere Person packst du in die gleiche Situation mit den gleichen externen Rahmenbedingungen, die wird sagen, was soll das denn hier? Und das liegt eben daran, dass Sinn aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen sich speist. Wir haben ja in den letzten Jahren, wenn man sich so die Wirtschaftspresse anschaut, aber auch die Blogosphäre und die Podcasts. Wir haben ja unglaublich viel über Purpose gesprochen, ne? Dank Simon Sinek und seinem TED-Talk und Golden Circle. Und mir ging das immer ziemlich auf die Nüsse, weil dann alle Leute gesagt haben, also Purpose ist gleich Sinn. Also wenn da ein Purpose ist, dann finden die Leute den Job auch sinnvoll. Das ist eine unglaubliche Verkürzung. Ich sage in meinen Vorträgen manchmal gerne so, okay, was hast du vom tollen Purpose, wenn dein Chef ein Arsch ist? Also wie viel Sinn bleibt dann noch übrig? Wenn man das jetzt runterbrechen will, dann kann man eben auch schauen, was davon kann eine Führungskraft beeinflussen, was nicht. Ich habe ein ziemlich eingängiges, aber gleichzeitig gut wissenschaftlich validiertes Modell, ist auch gar nicht von mir, das stammt von einer tollen Forscherin namens Amy Wesnewski von der Yale University. Und die macht so eine 2x2-Matrix auf. Und zwar hast du eine Matrix tun, also ich bin aktiv und handle irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du quasi sein. Also zum Beispiel, wir sind ja jetzt auch gerade zusammen und gestalten diesen Podcast. Und auf der anderen Achse hast du Faktoren, die wirken sozusagen von mir nach außen in die Welt hinein. Und dann hast du Faktoren, die wirken von mir in mich hinein, in das Individuum. Und dann kannst du diese vier Faktoren aufspannen. Oben rechts in meiner Welt hast du Tun für andere. Also tatsächlich das, was wir vielleicht dann auch so ein bisschen unter Purpose verstehen. Also merke ich, dass das, was ich tue oder das, was wir als Organisation tun, einen wertvollen Unterschied macht da draußen in der Welt. Also erstmal natürlich Kunden glücklich machen, aber natürlich auch darüber hinaus. Also haben wir einen echten guten Beitrag in der Welt. Und wenn die Menschen mit dem in Resonanz sind, dann geht tatsächlich das übergreifende Sinnerleben hoch. Dann hast du unten rechts in dem Modell Sein mit anderen. Da geht es ganz viel um Beziehungsfaktoren. Also zum Beispiel ziehen wir Sinn aus gelingenden Beziehungsmustern. Das heißt, wenn wir zumindest mal einige Menschen mögen, mit denen wir regelmäßig arbeiten, dann ist das eben auch ein Faktor, der das übergreifende Sinnerleben nach oben treibt. Ich sage manchmal sogar aus Spaß, manche Leute gehen halt arbeiten, weil sie die auf der Arbeit netter finden als zu Hause, die Leute. Das ist auch, ja, das ist Teil der Wahrheit. Da geht es aber auch um so Faktoren wie Zugehörigkeit. Also habe ich das Gefühl, ich bin ja auch dann Teil von einem System, wenn ich irgendwo arbeite. Und da gibt es zum Beispiel dann Werte. Also das Unternehmen vertritt bestimmte Werte. Habe ich das Gefühl, dass meine persönlichen Werte, die mir wichtig sind, einigermaßen in Deckung sind mit den Werten der Organisation? Also wenn dieses Matching stattfindet, dann ist das tatsächlich auch wieder ein eigener Sinntreiber. Und wenn es zum Beispiel einen klaren Bruch gibt, das heißt, ich vertrete bestimmte Werte und die Organisation was anderes oder sie möchte vielleicht sogar von mir, dass ich andere Werte vertrete, dann ist das in der Regel ein recht starker Sinnkiller, um es mal so auszudrücken. Dann hast du unten links Sein mit mir selbst, also Sein mit mir selbst, während ich arbeite. Da geht es dann um so Fragen, wie komme ich mir eigentlich in meinem Wesen selbst näher, während ich arbeite? Also bin ich mit mir selbst in Resonanz, während ich mich für das Unternehmen einbringe? Und das merkt man an verschiedenen Aspekten, aber einer davon ist tatsächlich auch das Thema Stärkenwahrnehmung. Also habe ich das Gefühl, dass ich während meiner Aufgaben häufig mit meinen Stärken in Kontakt kommen oder eben vielleicht sogar durch meine Stärken wirken darf, weil dann quasi das Selbstkonzept, also das zentrale Teile des Selbstkonzeptes der Menschen bestätigt werden, während sie arbeiten. Und das ist auch wiederum ein eigener, übergreifender Sinntreiber. Und dann gehen wir noch nach oben links in der Matrix. Da geht's ja von der Systemik her um ich für mich selber. Da geht es zum Beispiel erstmal um die Frage, erlebe ich ausreichend Freiräume? Also darf ich hier mitgestalten? Darf ich meine eigenen Sinnmuster bilden? Oder wird das immer über mich drüber gestülpt, wie so ein Micromanager? Aber auch lerne ich eigentlich genug und entwickle ich mich quasi in eine attraktive Zukunft meiner selbst hinein? Und wenn die Menschen das spüren und das Gefühl haben, ich nenne es immer auch gerne, ich bin hier Autor oder Autorin meiner eigenen Arbeitsgeschichte, dann ist es auch wieder ein eigener Sinntreiber. Und so kann man quasi auf diesen vier Feldern ein Stück weit schauen, wo möchte ich mich weiterentwickeln. Und ein Teil davon, nicht alles gleichermaßen, kann natürlich aber auch eine Führungskraft gut beeinflussen. Also zum Beispiel, indem sie auf das Teamklima einwirkt, indem sie den Leuten möglichst viele Freiräume gewährt, indem sie auch stärkenorientiert führt und einige andere Dinge. Also ein paar Dinge kann so ein Mittelmanager zum Beispiel gar nicht beeinflussen, aber wir haben, glaube ich, immer viel mehr in der Hand, als wir denken. Ein paar Dinge kannst du wirklich nur steuern, wenn dir der Laden gehört oder wenn du Geschäftsführer bist. Zum Beispiel, ich kann ja jetzt nicht zu Bertelsmann, meinem alten Arbeitgeber, sagen, also für mich würde das viel mehr Sinn machen, wenn ihr jetzt auch noch Autos produzieren würdet. Die Macht habe ich eben auf der mittleren Ebene nicht. Ne?
Ja, also spannend ist ja auch die Verknüpfung, die man machen kann zum Perma-Modell. Ne? Also du hast dieses gesagt, ich und andere wäre ja dann das Thema Relationships am Ende des Tages. Das eine ging ja in Richtung tatsächlich das, was so als Purpose-Debatte geführt wurde, ne, was für einen Unterschied macht die Organisation in der Welt. Ich würde gerne aber tiefer eingehen auf das Thema Stärkenorientierung, hast du eben ein bisschen rausgehoben. Warum ist das ein entscheidender Faktor für Lebenszufriedenheit? Ist ja am Ende des Tages, wenn Menschen ihre Stärken kennen, in ihren Stärken leben und sie vielleicht auch im Jobkontext tatsächlich tagtäglich erleben.
Ja. Dann müssen wir vielleicht am Anfang einmal ganz kurz definieren, was jetzt in der Psychologie oder speziell in der positiven Psychologie unter Stärken verstanden wird. Und wenn wir das rausgearbeitet haben, wird das auch sofort klarer, warum das so wichtig ist. Wenn du jetzt irgendwo, ich sitze jetzt gerade hier in Münster, in eine Fußgängerzone gehst und fragst 100 Leute, sag mal, nimm mir doch mal bitte eine Stärke von dir, dann werden die meisten Leute intuitiv antworten auf der Ebene von Kompetenzen oder Skills. Ne? Also ich kann gut whatever. Ich kann gut reden, ich kann gut Fahrräder reparieren, ich kann gut Podcasts aufnehmen, keine Ahnung. Also die Leute definieren das auf dieser Skills-Kompetenzen-Ebene. Und das spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Wir haben aber nochmal eine etwas andere Konzeption. Und zwar aus dem Grund, Menschen können sich auch Skills und Kompetenzen aneignen und zwar auch bis zu einem wirklich sehr, sehr hohen Grad, ohne dass es sie von innen heraus erfüllt, ohne dass es sie von innen heraus energetisiert und übrigens auch ohne dass es sich authentisch anfühlt. Ich habe zum Beispiel bei Bertelsmann es gab da immer auch sehr dezidiertes Aufwärtsfeedback. Ich habe zum Beispiel in der Regel sehr, sehr gutes Feedback auf meine Führungsleistung bekommen. Aber so richtig, richtig super, super oberwohl gefühlt habe ich mich in dieser Führungsrolle eigentlich, zumindest nicht, wenn man so an klassische Führungsaufgaben denkt. Also dieses ganze Thema Koordination, Struktur ist überhaupt nicht mein Thema. Und deswegen haben wir in der positiven Psychologie nochmal eine etwas andere Definition. Wir sagen erstmal, Stärken sind überdauernde Muster von Denken, Fühlen und Verhalten. Das ist immer noch hinreichend schwammig, weil es vielleicht auch nicht besser geht. Ich weiß es noch nicht genau. Ich sage immer, Stärken sind sowas wie Energien, die in dir schlummern und die du in die Welt bringen möchtest. Und deswegen ist das Thema Stärken erkennen, dazu gibt es im Übrigen auch einen eigenen kostenlosen Test in der Psychologie, in der positiven Psychologie, kann ich sehr empfehlen. Stärken erkennen ist nur der erste Schritt. Also seine Stärken zu kennen wäre so etwas wie, ich habe eine App auf dem Handy, ich weiß auch, dass ich sie auf dem Handy habe, ich nutze sie aber nie. Dann ist sie sozusagen ein ungehobenes Potenzial. Das heißt, wir gehen davon aus, dass diese Stärken in uns schlummern, dass die in uns angelegt sind und aber erst wirksam werden, wenn wir anfangen, sie zu nutzen, sie auszuleben. Wenn wir uns also in Kontexte bringen, sei es jetzt beruflich oder privat, wo diese Stärken auch gut ausgespielt werden können. Das heißt, das, was wir immer wollen, ist die Stärkennutzung, der Stärkeneinsatz. In der positiven Psychologie gibt es ein Stärkenkompendium, das läuft meist unter dem Namen VIA, V-I-A. Das besteht aus insgesamt 24 Stärken. Wie gesagt, man kann kostenlos online einen Test machen, wenn man mal rausfinden will, was brodelt denn besonders stark in mir und was vielleicht auch etwas weniger stark. Dann ist die Idee, dass jeder Mensch per Definition über eine kleine Anzahl von sogenannten Signaturstärken verfügt. Signatur von Signature, also wie meine Unterschrift, weil wir davon ausgehen, dass diese Stärken so ausgeprägt in uns brodeln, dass die so typisch für uns sind, wie sonst eben nur unsere Unterschrift. Und der wichtige Punkt daran ist, dass wir also diese Signaturstärken kennenlernen, herausarbeiten und dann immer mehr daran arbeiten, dass diesen Signaturstärken Raum in unserem Leben gegeben wird. Das heißt, durch neue, vielleicht andere Aufgaben auf der Arbeit, aber natürlich auch in der Freizeit. Also wir gehen davon aus, dass die universal sind. Und so kann es für einen Menschen dann durchaus auch mal hilfreich sein, zum Beispiel sich ein neues Hobby zu suchen, wenn die Person merkt, dass diese Signaturstärken bisher in der Freizeit nicht ausreichend, ich sag mal, nachgefragt werden. Das ist wie so eine Art Nachfrage. Also die Umwelt fragt die Stärken nach und du kannst sie dann einbringen. So, wenn uns das gelingt, dann, und da gibt es mittlerweile unglaublich viele Hunderte von Forschungsarbeiten. Also dieser Einsatz der Signaturstärken ist mit ganz vielen, ich nenne es jetzt mal, positiven Nebenwirkungen verknüpft. Das fängt an bei dem, was du eben gesagt hast, höhere Lebenszufriedenheit, höhere Arbeitszufriedenheit, höheres Arbeitsengagement. Stärkennutzung ist aber auch ein Puffer gegen Burnout. Also viel arbeiten in Abwesenheit von Stärken ist wahrscheinlich ein Weg in den Burnout. Viel arbeiten durch die Stärken hindurch ist tatsächlich eher etwas, was uns von innen heraus belebt. Also dann bin ich abends vielleicht trotzdem körperlich kaputt, aber ich hatte eben das Gefühl, heute war ein richtig guter Tag. Stärkennutzung ist auch eng verknüpft mit dem Thema Sinn erleben. Also da, wo wir unsere Stärken zum Einsatz bringen, sagen wir häufig in der Rückschau, oh prima, das hat heute auch Sinn ergeben. Und Stärkennutzung geht einher mit dem Gefühl, das bin ganz ich. Also manchmal so, ich kann auch gar nicht anders. Das heißt, wir erleben uns als authentisch, wenn wir die Stärken einsetzen. Und übrigens auch in der Draufschau, also auch zum Beispiel geführte Personen nehmen die Führungsperson als authentischer wahr, was wir in der Regel wollen, wenn die Führungsperson viele von ihren Stärken in die Führungsrolle mit einbringt. Und noch ganz viele andere wunderbare Dinge. Und übrigens auch, weil es diesen energetisierenden Effekt hat, kommen wir natürlich häufig dahin, dass wir ganz viel üben und dann auch tatsächlich besser werden, in welcher Domäne auch immer. Das heißt jetzt aber nicht, dass automatisch, nur weil wir dann eine Stärke einsetzen, dass wir in allem super, super gut werden. Aber es ist zumindest ein Weg durch diese Energetisierung. Aber es bleibt eben auch einfach zum Beispiel so etwas wie, ich möchte gar nicht besonders gut werden, ich möchte irgendwas nur leidenhaft ausführen. Das ist ja total okay. Man braucht ja auch irgendwas, was man nur so mit großer Liebe amateurhaft ausübt. Wenn man das aber durch die Stärken hindurch tut, hat es trotzdem eben diesen energetisierenden, zufriedenstellenden Effekt. Also für mich ist es eines meiner Lieblingsthemen, weil ich die Wirkung aus dem eigenen Leben kenne, weil ich das aus dem Coaching kenne, weil aber auch die wissenschaftliche Basis dahinter wirklich sehr, sehr gut ist.
Hast du aktiv, also mit dem Wissen, was deine Stärken sind, aktiv Veränderungen herbeigeführt, was dein Leben angeht oder was dein Arbeitsumfeld angeht? Oder hat sich das bei dir so ein bisschen gefügt? Oh.
Na, ich mache es mal deutlich an dem Wechsel von Bertelsmann hin zur Professur. Da kann man das vielleicht am besten nachverfolgen. Ich war bis 40 Manager in der Wirtschaft, also von 32 bis 40 unter anderem bei Bertelsmann. Und wichtig ist, das war ein ganz toller Job, ein wahnsinnig kompetenter, zugewandter Chef, der mir dann auch noch da meine Entwicklung ermöglicht hat. Also ich hatte tolle Leute im Team, ich habe meine Aufgaben geliebt, ich habe mich die meiste Zeit eigentlich überbezahlt gefühlt. Also das war ein richtig, richtig toller Job, wo mir auch Leute im Grunde dann später den Vogel gezeigt haben. Sag mal, warum gibst du das auf? Und ich könnte natürlich jetzt 7, 8 verschiedene Gründe aufzählen, die dazu geführt haben. Aber einer hat aus meiner Sicht eben auch was mit dem Thema Stärken zu tun. Und zwar sind in meinen Signaturstärken, also diejenigen, die ganz, ganz oben stehen und die auch wirklich in mir brodeln, gibt es zwei. Eine heißt Liebe zum Lernen. Und die andere heißt Neugier. Das sind zwei meiner Top-Stärken. Also geh mal davon aus, dass ich glücklich werde, wenn ich ganz viel neugierig sein darf, wenn ich allgemein ganz viel Neues lernen darf, wenn ich aber sozusagen auch, also Liebe zum Lernen unterscheidet sich nochmal eher so ein bisschen dadurch, dass man Wissen wirklich aufsaugt, organisiert und auch zum Beispiel an Leute zurückgibt in Form von Seminaren oder auch eben in Form von Büchern. Und was mir damals aufgefallen ist, ist bei Bertelsmann, wenn du dann irgendwann in so einer, ich war ja nicht ganz im Top-Management, aber auch nicht mehr ganz weit unten, irgendwann bist du nur noch in so einer Position, du sprichst den ganzen Tag mit Menschen, musst immer schnell entscheiden, kriegst irgendwelche Dokumente vorgelegt, also irgendwas, was andere Leute erarbeitet haben und sprichst dann kurz drüber und musst entscheiden. Lösung A, B, C, geht mal den Weg. Also ich habe irgendwann gemerkt, mir hat so die Tiefe gefehlt. Du bist den ganzen Tag nur noch dabei, über Dinge zu entscheiden, die andere Leute dir vorgekaut haben. Hast aber keine Zeit mehr, dir mal eine richtige Meinung zu bilden. Also mein natürlicher Weg zum Beispiel, wenn ich irgendwas wissen will, ist, ich kaufe mir erstmal ein Buch oder zwei oder drei. Und dann komme ich darüber so ins Entscheiden. Und diese Tiefe, in der Tiefe etwas lernen, auch mal Muße zu haben, zu lesen, auch mal zu reflektieren und darüber wieder zu schreiben. Das ist unter anderem etwas, was mir in der Rolle bei Bertelsmann zu kurz gekommen ist. Und dieses zu kurz gekommen ist über die Jahre dann immer drängender geworden. Und dann habe ich mich irgendwann entschlossen, eben in eine Rolle zu gehen, wirklich viel weniger Geld, ist einfach so, wo ich aber wieder mehr Zeit hatte für mich, mehr Zeit für Bücher, auch Forschung zu betreiben. Und man sieht es vielleicht auch ein bisschen, was haben wir jetzt? Ich bin Ende 2018 bei Bertelsmann raus. Gut, jetzt gehen wir gerade in 2025 rein. Die nächsten zwei Bücher kommen im Frühjahr. Also ich habe im Grunde 8,5 Bücher geschrieben jetzt in wenigen Jahren. Und da sieht man offensichtlich, dass da irgendwas gebrodelt hat, was raus musste, was in die Bertelsmann-Rolle nicht reingepasst hat. Obwohl es trotzdem ein toller Job war. Ne? Und das ist eben dieser Effekt der Stärkenorientierung, die vielleicht dann da ein bisschen gefehlt hat.
Wenn wir jetzt über stärkenorientierte Führung in dem Kontext sprechen, du hast ja immer gesagt, toller Chef und so weiter. Wenn wir es jetzt auf die Spitze treiben würden, wäre es dann die Aufgabe dieses Chefs gewesen, zu schauen, ne, das sind die Stärken vom Nico, die würden wir gerne, oder da würden wir ihm gerne die Option geben, das in irgendeiner Rolle bei Bertelsmann einbringen zu können und zumindest Teile deiner deines Jobkontextes in diese Richtung zu bewegen?
Also das hat er ja vorher schon sehr stark getan. Wenn du dich daran erinnerst, er hat mir unter anderem ein sehr teures Studium in den USA finanziert. Und ich muss in der Rückschau auch sagen, er war wirklich, ich glaube, er kannte sich jetzt mit diesem Stärkentest im Detail gar nicht aus. Aber der Mann war promovierter Philosoph, der war gut darin, sich Menschen anzuschauen und zu erspüren, was die brauchen. Das heißt, der war wirklich immer, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten, sehr gut darin zu erkennen, was die eben brauchen, um vielleicht noch 2-3 Jahre dann weiter glücklich zu sein. Und beim einen ist es ein bisschen mehr Geld, beim anderen ist es vielleicht eine etwas schnellere Karriereprogression und bei mir war es immer Lernen. Von daher würde ich erstmal ihn in Schutz nehmen und sagen, er hat das viele Jahre sehr gut gemacht. Und trotzdem ist dann vielleicht irgendwann Ende der Fahnenstange gewesen. Also ich bin ein großer Freund von dem, was man in der positiven Psychologie oder auch in der Jobcrafting nennt. Also so das mehr oder weniger eigenmächtige Herumdoktern an der eigenen Rollenbeschreibung, so lange, bis man aus dem Job, den man vorgesetzt bekommen hat, den gemacht hat, den man eigentlich machen will. Aber das ist natürlich dann auch irgendwie endlich, ne? Und wenn du jetzt weißt, ich bin jetzt Führungskraft, ich war dann da Vice President, das ist dann woanders irgendwie so ein höherer Abteilungsleiter, sag ich mal. Da hast du einfach bestimmte Pflichten und Verantwortung. Ein paar kannst du vielleicht den Mitarbeitern zuschustern, ein paar kannst du vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, outsourcen. Aber es gibt eben einfach viele, viele Dinge, die gemacht werden müssen und dann musst du es eben akzeptieren. Und ich habe einfach immer weniger Passung zwischen dem Menschen, der ich werden wollte, wahrgenommen und zwischen dem, der ich dann sein musste in der Rolle. Fairerweise vielleicht auch noch ein anderer Aspekt, das hat auch ein bisschen was mit Stärkenorientierung zu tun durch eine andere Brille. Ich würde mich eigentlich erstmal als recht introvertiert beschreiben. Also nicht in dem Sinne, dass ich schüchtern bin oder so. Ich stehe ja auch für meine Vorträge auf der Bühne. Aber ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der 8 Stunden am Stück, 5 Tage die Woche ständig Menschen um mich herum haben muss. Ich habe immer so ein bisschen aus Spaß gesagt, aber eigentlich ist es die Wahrheit, so einen halben Tag mit Menschen und einen halben Tag ohne, professionell gesehen, ist für mich nicht verkehrt. Und wenn du aber irgendwann höhere Führungskraft bist, heißt das eigentlich fast immer, du sitzt den ganzen Tag mit Menschen zusammen. Du sitzt mit Menschen im Büro, du bist mit Menschen am Telefon, du bist mit Menschen in der Videokonferenz, Menschen, 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 Menschen. Und auch das ist etwas, was mich, glaube ich, nach hinten heraus geschwächt hat, ne? Und gemerkt habe, das will ich so nicht mehr. Deswegen habe ich gerade Professur, ne? Irgendwie ein bisschen Vorlesungen, ein bisschen, keine Ahnung, Abschlussarbeiten betreuen, solche Dinge, die man macht, aber dann eben auch wieder mehr Zeit für mich, Bücher lesen, mich mal irgendwo einigeln. So, und von daher würde ich sagen, mein ehemaliger Chef hat das schon sehr gut gemacht. Er hat da schon sehr eng auf mich und meine Bedürfnisse geachtet. Aber irgendwann war einfach so ein bisschen Ende der Fahnenstange und dann war es nach 8 Jahren auch gut. Nur mit 40 war das damals, 40 ist ja vielleicht eh so ein Punkt, wo du nochmal überlegst, was will ich jetzt nochmal machen? Möchte ich jetzt noch 10 Jahre so weitermachen, soll nochmal was anderes kommen? Deswegen war das damals eine sehr bewusste, übrigens auch lang geplante Entscheidung und war alles gut so.
Also wie es klingt, hast du schon eine relativ große Klarheit darüber, was sind jetzt so also deine Stärken, ne? Hast den Test gemacht, aber dich nicht nur, du hast ja eben gesagt, das ist der wichtige Punkt. Du hast auch überlegt, was könnte das für Folgen nach sich haben, was brauche ich für einen Job, der mir das ermöglicht, das zu machen. Wie kann man das jetzt auf den Organisationskontext übertragen? Wäre deine Empfehlung da zu sagen, egal in welcher Rolle ein Mensch in der Organisation ist, der sollte mal so einen VIA-Test machen, damit er überhaupt eine Klarheit darüber hat, was seine Stärken sind oder wie ist der Übertrag der Erkenntnisse aus der positiven Psychologie in den Organisationskontext?
Also ich bin ja als Psycho-Heini dann erstmal geneigt zu sagen, so ein Test ist immer mal ein guter Anfang, weil unsere Selbsterkenntnis natürlich immer auch von vielerlei Biases getrübt ist. Und nicht, dass ein Test jetzt die Wahrheit sagt. Ein Test ist auch immer nur eine bestimmte Perspektive. Aber ich finde sowas eben immer mal hilfreich. Und jetzt muss man verschiedene Dinge dazu wissen. Also prinzipiell ist es möglich, jede dieser Stärken auch in jede Aufgabe einzubringen. Die sind also universell einsetzbar. Auf der anderen Seite erfordert es in bestimmten Rollen einfach ein bisschen mehr um die Ecke denken. Und ich glaube, es gibt sozusagen bestimmte Stärken, die einfach besser in verschiedene Rollen hineinpassen. Also als Beispiel Kreativität und Controlling ist jetzt vielleicht nicht der natürlichste Match aller Zeiten. Natürlich kann man auch im Controlling kreativ sein. Kreativ sein heißt ja nicht nur irgendwie, ich kann malen oder Kunst schaffen, sondern zum Beispiel auch, ich kann kreativ Prozesse anpassen, so dass es den Leuten gut geht. Aber nochmal, und das weiß man mittlerweile auch, da ist die Forschung weiter vorangeschritten. Es gibt natürlich schon Berufe, Berufsgruppen, Funktionen, wo sich bestimmte Stärken leichter einbringen lassen als andere. Das ist einfach die Wahrheit. Und das sehe ich, und das wäre jetzt dann mein Übergang sozusagen von dem Blick aufs Individuum hin zum Teams oder Abteilungen und Organisationen. Ich arbeite zum Beispiel mit den Wir-Stärken unglaublich gerne auch im Rahmen der Begleitung von Teams. Und zwar, jetzt muss ich gucken, dass das nicht zu technisch wird, aber da sind 24 Stärken in diesem Test oder in diesem Kompendium. Wenn man die über viele, viele tausend, also mittlerweile gibt es Millionen an Datensätzen dazu, deswegen wird der Datenschatz immer größer. Wenn man die Testergebnisse von vielen tausend Menschen durch eine sogenannte multidimensionale Skalierung laufen lässt, könnt ihr dann später googeln, aber ich habe in Statistik auch immer gepennt, dann findet man, dass die sich wiederum auf zwei Dimensionen einordnen lassen. Fast so ein bisschen so ähnlich wie eben schon bei dem Sinnmodell, bei der Sinnmatrix. Und zwar gibt es Stärken, die wirken interpersonal, also von mir selbst auf andere. Zum Beispiel gibt es eine Stärke in dem Test, die heißt Führungsfähigkeit. Das ist eine interpersonale Stärke. Und dann gibt es eben sowas wie Liebe zum Lernen, die ist intrapersonal, also die wirkt von mir in mich hinein. Das ist die eine Achse. Und die andere Achse ist im Grunde Ratio und Emotion. Das heißt, es gibt Stärken, die sich eher über das Denken entfalten, über die Ratio. Und es gibt andere Stärken, die sich eher über das Fühlen, über das Herz entfalten. Und so kannst du dann aus diesen beiden Dimensionen quasi so eine Art Kreismodell machen oder so ein Matrixmodell. Und was ich zum Beispiel in den Teamworkshops gerne mache, ist, ich lege dann nach der Statistik, lege ich diese Stärken in diesem Kreismodell aus und sage den Leuten dann so, jetzt stellt euch bitte mal alle gemeinsam auf eure Top-Stärke Nummer 1. Und dann verteilen sich, du musst eben ein bisschen suchen, und dann verteilen sich die Leute eben in diesem Kreismodell auf ihren Top-Stärken. Und dann fängt es halt schon an, richtig spannend zu werden. Nehmen wir jetzt mal Führungsteam irgendwo von einem Unternehmen. Sind die alle mit ihren Top-Stärken geclustert? Also stehen die alle sehr nah beieinander? Oder sind die all over the place? Also haben die Diversity bei ihren Top-Stärken? Und so lasse ich die dann quasi durch ihre 3, 4, 5 Signaturstärken wandern. Und was man sehr intuitiv erkennen kann, ist, wer sind die füreinander? Wie sind die aufgestellt bezüglich der Stärken? Sind die, wie gesagt, sind die eher in sich geclustert? Sind die eher in sich divers? Man kann aber zum Beispiel auch natürlich auch in das Individuum schauen. Also manche Menschen sind in sich sehr stark geclustert mit ihren Top-Stärken und manche sind in sich eher eine innere Diversität. Und das dann so räumlich aufzustellen, finde ich unglaublich spannend, weil das nochmal einen ganz anderen Effekt hat, als wenn man sich einfach nur so am Tisch darüber unterhält. Was ich jetzt in den letzten Jahren beobachtet habe, ist, ich arbeite ja fast immer mit Führungskräften. Du findest immer sehr ausgeprägte Stärkencluster in den Führungsetagen. Das liegt zum einen daran, dass die Leute sich natürlich intuitiv in bestimmte Rollen und auch Unternehmen hineinselektieren. Also die spüren natürlich so ein Stück weit, was ist in mir angelegt, wenn es gut läuft, und suchen sich dann intuitiv Systeme, wo sie glauben, dass das nachgefragt wird. Und dann, bis du jetzt höhere Führungskraft bist, hast du ja in der Regel aber auch nochmal mehrere Auswahlprozesse durchlaufen. Das heißt, das Unternehmen erkennt dich an mehreren Stellen in der Karriere für führungstauglich, für immer höhere Ebenen. Das heißt, du hast die Selbstselektion und du hast diese Selektionskriterien innerhalb des Unternehmens. Und die führen, wie gesagt, dazu, dass du nach oben hin meist sehr starke Stärkencluster hast. Also um dir mal ein Beispiel zu geben, Ich habe das vor etwas mehr als einem Jahr, für mich ein bisschen ungewöhnlich vom Kontext her, aber in einer Altenpflegeeinrichtung gemacht. Also eine Altenpflegeeinrichtung mit mehreren Häusern. Da wiederum die Leitungsebene, also angefangen bei den, keine Ahnung, Stationsleitungen, aber auch Küchenleitungen, schlag mich tot, aber eben Altenpflege. Und die hatten wirklich ganz krass natürlich alle durch die Bank oben rechts. Oben rechts ist in diesem Kreismodell Herz auf andere. Also ich fühle für andere, was natürlich total intuitiv Sinn macht in so einem Kontext. Auf der anderen Seite, und das habe ich dann, jetzt die Frage, was mache ich denn hinterher damit? Es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt einfach nur Erkenntnis. Aber mit denen habe ich dann unter anderem darüber geredet, dass da viele Menschen jetzt im Team sind, die wahrscheinlich eine hohe Burnout-Gefährdung haben, weil die eben die ganze Zeit fühlen und nicht so viel denken wollen und auch noch die ganze Zeit über die Bedürfnisse von anderen Menschen nachfühlen und nicht über die eigenen Bedürfnisse nachfühlen. Und das auf Dauer dann mit hoher Arbeitsbelastung, das ist schon ein Risikofaktor für Burnout, ne? Und so habe ich das mit denen thematisiert. Ich habe aber auch mal mit Mitarbeitern, das waren also fast nur Männer, muss ich dazu sagen, die oberste Führungsetage einer Sparkasse, ohne die Vorstände. Die Vorstände brauchen das nicht, die können schon alles, aber alle darunter, die ganzen Hauptabteilungsleiter. Und alle hatten zumindest unter ihren Top 3 Stärken eine, die heißt Umsicht und Vorsicht. Also langsam Piano machen, lass uns das nochmal alles gut überdenken, nur nicht überstürzen. Das ist so die Energie. Und wichtig ist, das ist ja eine Stärke. Also ich habe das jetzt gerade so ein bisschen per Tonfall ein bisschen despektierlich gemacht, aber wir haben das auch in der diskutiert und wir haben natürlich gesagt, ja, aber in der Sparkasse ist das wichtig. Wir sind nicht Goldman Sachs. Sparkasse ist Defense. Ne? Wir verwalten hier das Geld des kleinen Bürgers. Und insofern ist es natürlich kein Wunder, dass sich dann irgendwann so viele Menschen geballter finden, die sagen, oh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Also im Normalbetrieb ist das für eine Sparkasse sicherlich richtig. Aber jetzt hast du meinetwegen eine sich rapide ändernde Umwelt, keine Ahnung, ganz viel Digitalisierung oder es kommen neue Wettbewerber, N26 und wie sie alle heißen. Und jetzt wäre der Auftrag an so eine Führungsmannschaft eigentlich, ihr müsst jetzt mal ganz schnell den Laden umkrempeln. Und dann weißt du eigentlich, dass du mit der Mannschaft tendenziell ein Problem hast. Und ganz wichtig, nicht weil die doof sind, nicht weil die nicht wollen, sondern weil die als Kollektiv, also als Führungskollektiv, einfach andere Stärken manifestieren wollen. Und dann hast du die Frage, müsst ihr vielleicht mal andere Leute von außen rekrutieren? Braucht ihr andere interne Selektionskriterien für die Frage, wer ist hier eigentlich führungstauglich? Aber in einer sehr schnell sich ändernden Welt mit ganz viel, wir müssten jetzt eigentlich mal schnell und wir müssten agiler werden und wir müssten auch eigentlich mal mehr testen und mehr experimentieren, hast du dann eigentlich mit der Truppe ein Problem. Ne? Und so kommst du eben dann von dem einzelnen Stärkenprofil durchaus auch in Richtung Teamprozesse, Abteilungsprozesse oder durchaus auch Personalstrategie, zumindest was das Thema Rekrutierung und Entwicklung angeht.
Vielleicht ganz, ganz kurze Rückfrage. Siehst du bei dieser Reduktion auf diese 4-Felder-Matrix diese Gefahr, dass das so behandelt wird wie, weiß ich nicht, dieses Disk-Modell oder was weiß ich, wo man dann nachher nur noch aus dem Workshop rausnimmt, ich bin oben rechts, ich bin oben unten links und so weiter? Das ist ja so, eine Reduktion hat ja immer die Gefahr, ne? Also jetzt hast du es ja begleitet mit deinem Fachwissen über, ne, dass du die Stärken da drin verortet hast, aber das ist ja so ein bisschen bei dieser Reduktion nachher eine große Gefahr. Hast du da Erfahrungen gemacht, dass die Menschen mit der Information rausgegangen sind und dann sagen, ich bin ja oben rechts, du bist unten links, ne? Also so wie oft mit diesem, mit diesem unsäglichen Farbmodell umgegangen wird.
Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Also ich finde, es eine spannende Frage. Passiert aber, glaube ich, nicht, weil du ja trotzdem immer noch diese vier, also ich habe so laminierte Bodenkarten, das heißt, die liegen ja auch immer noch aus. Das heißt, die Quadranten dienen eher der Orientierung, die Leute stellen sich aber immer auf eine von den 24 Karten und nicht so sehr auf den Quadranten. Und ich erkläre den Leuten natürlich auch vorher, wo das herkommt und was die wissenschaftliche Grundlage ist. Und das ist, ich glaube, Milliarden letztlich von unterschiedlichen Stärkenkonfigurationen geben könnte. Von daher, Und letzter Gedanke, wir sagen aber auch immer bei der Interpretation, es gibt eben auch nicht sowas wie den X- oder Y-Typen, sondern eine Stärke muss immer individuell vor dem Lebenshintergrund der Person besprochen werden, um das überhaupt mit Sinn zu führen. Also die Stärkenkonzeption geht eigentlich auf einen Gedanken von Aristoteles zurück, der nämlich gesagt hat, eine Tugend ist immer der Mittelpunkt zwischen zwei Untugenden. Also zum Beispiel Mut wäre eine Tugend oder eine Stärke und die sitzt auf der Mitte zwischen Übermut und Tollkühnheit und auf der anderen Seite Feigheit. So. Und was jetzt aber der Mittelpunkt ist, das kannst du eigentlich nur vor dem Lebenshintergrund einer Person wirklich bestimmen. Also auch wieder ein Beispiel, keine Ahnung, ich als Psychologe, wenn jetzt nebenan das Haus anfängt zu brennen und da oben schreit irgendwie noch ein Kind, wenn ich als Nicht-Feuerwehrmann und auch noch zwei linke Hände ohne Atemschutzmaske jetzt mir anmaßen würde, da reinzurennen, um das Kind zu retten und dabei draufgehe, dann war das mit Sicherheit eher Tollkühnheit und Übermut. Und wenn ich es nicht tue, ist es wahrscheinlich auch keine Feigheit, weil ich eben nicht ausgebildet bin. Der ausgebildete Feuerwehrmann mit allem drum und dran, der vor der gleichen Aufgabe steht und sich weigert, der ist dann wahrscheinlich eher feige. Ne? Also deswegen muss man immer sehr stark wirklich auch in die Interpretation gehen. Und wir sagen niemals, du bist jetzt der rote, blaue oder X-Typ, weil das ist halt Schrott.
Ist denn dieser VIA-Test, ist der so, dass der ohne externe Begleitung durch einen Psychologen durchgeführt werden kann, wo dann Einzelpersonen auch was für sich rausziehen kann? Oder würdest du davon erstmal abraten, weil es diesen Interpretationsrahmen braucht, der auch so ein bisschen abgesteckt werden muss?
Also ich bin an der Stelle relativ, ich sage jetzt mal, freigiebig. Also ich ermutige die Leute, das eher zu tun. Und zwar aus zweierlei Gründen. Das eine ist, in dem Test geht es ja wirklich nur um Stärken. Und dann gibt es halt stark ausgeprägte Stärken und weniger stark ausgeprägte Stärken. Aber die Gefahr, dass jetzt jemand sagt, oh, ich bin jetzt mit dem Ergebnis ganz unglücklich oder ich verstehe das nicht oder in welche Ecke werde ich hier auch gedrängt, die ist erstmal relativ gering. Das heißt, es ist eigentlich ein freundlicher Test, um es mal so auszudrücken. Es gibt ja auch kein Durchfallen oder kein schlechtes Ergebnis. Das ist mal das Erste. Also von so einer ethischen Dimension kommt die Person alleine mit dem Testergebnis klar, würde ich sagen, da ist erstmal grünes Licht. Das andere ist, dass zumindest auf den meisten Seiten unglaublich viel Informationsmaterial hinzugeliefert wird. Also die Originalseite, mittlerweile gibt es ein paar andere, die heißt viacharacter.org und dort kannst du dann zu allen Stärken ganz, ganz ausführliche Beschreibungen dir herunterladen. Du kannst auch sofort Ideen mitnehmen, okay, was bedeutet eine Stärke jetzt im Beruf? Also es gibt unglaublich viel Informationsmaterial drumherum, was alles kostenlos ist. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dahinter steht eine Non-Profit-Organisation. Es gibt noch zwei, drei andere Seiten, die das in der Regel auch alles kostenlos anbieten. Da will keiner groß Geld mitverdienen. Und deswegen sind die ganzen Begleitinformationen und das tiefergehende Material, abgesehen von ein paar Büchern, auch tatsächlich immer kostenfrei erhältlich. Und man muss jetzt nicht irgendwie irgendwas kaufen oder sich einkaufen, irgendeine andere Person, um das Ergebnis verstehen zu können. Und vor diesem Hintergrund bin ich geneigt zu sagen, mach erstmal.
Nico, wir sind am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für die tiefen Einblicke in das Thema Stärkenorientierung. Hat großen Spaß gemacht. Wir hätten hier noch 2 Stunden weitersprechen können. Wir sind auch von unserem ursprünglichen inhaltlichen Plan ziemlich weit abgerückt. Oh, okay. Hat trotzdem Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Das würde mich freuen.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.